Erstmal herzliche Grüße aus Schneeberg von unserer Gemeinde, wo wir nun schon das zweite Wochenende nicht da waren. Also die Gemeinde fragt langsam, warum haben wir einen Pastor, wenn der gar nicht predigt? Also, weil ich immer fremd gehe. Letzte Woche in Karlsruhe, heute hier. Also so unterschiedlich ist das bei uns. Wir sind eine sehr herausgeforderte Gemeinde, weil wir auf der einen Seite eine wachsende Gemeinde sind und dann nehmen wir auch gleich wieder ab. Also Geschwister kommen und gehen, es ist ein ziemlich starker Durchlauf, den wir haben und wir bauen. Und bauen in dieser Zeit ist eine große Anfechtung, man kann es nicht anders beschreiben. Aber wir hoffen, dass Gott uns gnädig ist und wir dieses Jahr fertig werden. Also wenn ihr mal in Schneeberg seid und seid ganz in der Nähe, ruft mich an. Ich zeige euch gerne auch die Baustelle. Also das ist denkbar und immer möglich. Immer Mittwoch von 16 bis 18 Uhr und sonnabends von 9 bis 12 Uhr darf ich die Bauarbeiter Sachen anziehen und mich betätigen. Als Familie geht es uns gut. Wir sind eigentlich ja, Großeltern, werden wieder Großeltern und es ist einfach schön. Was mir auffällt in dem ganzen Geschehen, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, wenn ich mit meinen Mitarbeitern in der Gemeinde zusammen bin, wie wichtig für unser Christsein nicht nur die Entscheidung zum Glauben ist, sondern wie wir uns charakterlich entwickeln. Ich erlebe Menschen im hohen Alter, die eigentlich stehen geblieben sind. Ja, mit Mitte 80 immer noch nicht geistlich reif geworden. Und wenn sich dann in einer Gemeinde, Jahresgemeindestunde oder so, so ein Bruder oder so eine Schwester dann melden und du denkst, habe ich jetzt einen 7-8-Jährigen vor mir? Nicht 80-jährig? Dann erschreckt mich das. Und ich frage mich die ganze Zeit, was ist eigentlich das Geheimnis, dass wir geistlich reifen? Und wir haben jetzt eine Reihe in Schneeberg gehabt über das Thema Charakterstärke entwickeln. Und ich möchte heute eine der Predigten daraus euch halten. Also die habe ich schon mal gehalten. Ja, also es ist also ja, gemäß Spürzchen, eine Predigt, die es nur wert gehalten ist, einmal gehalten zu werden, ist es nicht wert, einmal gehalten zu werden. Also überhaupt gehalten zu werden. Okay. Erwachsenwerden ist mein Thema heute und du kannst die erste Folie zeigen. Und wenn wir hineinschauen, wissen wir, alles, was lebt, ist nicht einfach. Ja? Leben ist sehr herausfordernd. Leben ist schwierig manchmal, weil wir in Entwicklungsprozessen sind. Wir sind Kind, wir sind Jugendlicher, wir sind Erwachsener, wir sind Älterer, wir haben eine Reife und wir haben Entwicklungsstufen, Entwicklungsschritte, körperlich, geistig, aber auch seelisch. Und all das zusammen bietet ein Gemisch und unser Horizont wird immer weiter, unsere Verantwortungsbereiche werden auch immer weiter, immer größer und es ist ganz wichtig, dass wir in solche Prozesse hineinkommen. Das ist spannend, schön, anstrengend und manchmal auch beängstigend. Und ich bin zu diesem Thema über 1. Korinther 13, Vers 11 gekommen. Alle Paare wünschen sich und am Ende bleibt die Liebe. Der letzte Vers, ja, das ist der klassische Trau- und Hochzeitsvers. Aber hier geht es jetzt um einen anderen Vers, wo Paulus sagt, als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind. Und da dachte ich wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber erwachsen war, tat ich ab, was kindlich war. Was Paulus hier schreibt, hört sich so völlig selbstverständlich an, dass wir alle sagen, ja, ist so. Andrea hat mir eine gute Steilvorlage gegeben heute für meine Predigt mit deinem Erzählen von dem Verhältnis von Kindsein, Erwachsenwerden, von allem, was da dazugehört, von den Spannungen, die ihr gerade auch in der Familie erlebt, die ein ganzes Stück sogar normal sind, ja, die dazugehören, wenn wir reifen, wenn wir erwachsen werden. Kannst du die nächste Folie machen? Oh, man sieht das auf dem Beamer. Ihr seid ja sowas von modern. Also ich bin ja, das ist modern, sind wir noch gar nicht Schneeberg. Was auch noch anders ist, wenn bei uns am Anfang das Präludium gespielt, hören die noch lange nicht auf zu reden. Also ihr wurdet still. Es war ein völlig neues Erlebnis wieder für mich. Weil du so gut gespielt hast, Wolfgang, weißt du, das war es wahrscheinlich. Drei Gedankenpunkte. Was bedeutet es, ein Kind zu sein? Was bedeutet es, erwachsen zu werden? Und was ist dabei nach Paulus entscheidend? Worauf legt er den Wert? hier in diesem einen Vers, aber auch wenn man seine anderen Briefe liest, kann man das sehr klar entdecken. Du kannst die nächste Folie schon machen. Was bedeutet es, ein Kind zu sein? Wenn man liest, dann spricht er hier viermal vom Kindsein. Er spricht davon, dass er in seinem Denken, in seiner Psyche, in seinem Reden, dass er sich kindlich verhalten hat. Er meint auf sein geistliches Leben und die Erkenntnis. Und wenn man mal anschaut von der Psychologie her, was es bedeutet, ein Kind zu sein, könnte Kerstin wahrscheinlich noch viel mehr erzählen als ich nach ihrer Ausbildung, dann entdeckt man, dass man als Kind unwahrscheinliche Freiräume hat. Immer mittags um 12 gab es bei uns Essen. Also ich musste mir keine Gedanken machen, wo kriege ich was zu essen her. Das Problem war, ich war immer nicht um 12 da. Dann habe ich wieder Hausarrest gekriegt für die Woche. Naja, das war so mein Erleben. Habe ich heute noch Zwanghaftigkeiten davon, mit denen ich noch zu kämpfen habe. Ja, man hat Geborgenheit. Man weiß, mein Papa ist der Stärkste, habe ich mit 7 Jahren gesagt. Der kann alles. Ja, man fühlt sich sicher und geborgen, wenn es in der Regel gut läuft in den Familien. Es gibt glücklicherweise noch genug Familien, wo es gut läuft. Es gibt auch das andere. Die Kehrseite der Geschichte ist die Spannung, die ich habe, dass ich als Kind zwar diese Freiräume habe, viel Freiheit, aber auf der anderen Seite wenig Macht. Solange du deine Füße unter meinen Tisch steckst, wird gemacht, was ich sage. Ihr kennt diesen Satz. Manchmal sind die Erwachsenen so stark. Man kapiert ja gar nicht, dass das gut ist. Aber es gehört zum Kindsein dazu, dass eben nicht alles erlaubt ist und man mir nicht alles erlaubt. Wenn ich eben 3 Liter Cola trinken will als 7-Jähriger, das geht nicht, weil ich dann die Nacht die Wände hoch und runter mache. Und dann kriege ich Wutausbrüche als Kind, wenn ich mich nicht durchsetzen kann. So der 2-Jährige in der Trotzphase. Schwierig wird, wenn ich das beim 65-Jährigen noch erlebe, dass der sich so verhält. Als Kind konnte ich mich ganz und gar auf eine Sache konzentrieren, eine Idee oder irgendwas. Ich konnte mich darin verlieren und war voller Neugier und Eifer und begeistert davon. Und das war was für mich. Natürlich das Aufräumen und die Hilfe im Haushalt. Ich musste immer abtrocknen. Das fand ich nicht so gut. Es gab ja noch keinen Geschirrspüler. Diese Faszination einer Sache, man konnte die Welt um sich vergessen. Die Multitasking-Fähigkeit war überhaupt nicht wichtig. Da war ich jetzt zusammen und ich war der Indianerhäuptling und habe die Weißen bekämpft. Dann haben wir auch einen von den Weißen gefangen und um den Baum gefesselt. Und Mutti ruft zum Abendbrot, aber das war völlig uninteressant. Ich war doch der Indianerhäuptling. Merkt ihr also, das ist Kindsein. Und dann, was mich an Kindern noch so fasziniert, ist diese Fantasie, diese Träume, die sie haben. Wie man sich da hinein vertiefen kann. Wenn mir die biblischen Texte begegnen, da entdecke ich ganz viel von diesen Fantasien. Wenn vom Reich Gottes die Rede ist, da ist ganz viel von diesen Träumen auch zu spüren. Und manchmal muss man da sehr kindlich herangehen, um es zu verstehen. Wenn wir dann so theologisch, wie wir geprägt sind, dann das alles auseinander possementieren wollen, kommen wir an unsere Grenzen. Denken, das funktioniert ja gar nicht. Dann haben Leute Probleme. Martin Luther hat einen Brief an seinen 4-jährigen Sohn Hänschen geschrieben. Ja, sein Sohn Hänschen. Es war im Jahre 1530, also einer Zeit, wo es ihm gar nicht so gut ging. Luther hatte noch den Reichsacht. Er war auf der Feste Coburg. Und in diesem Brief beschreibt er das Paradies in wunderbaren Worten. Ich möchte es euch mal vorlesen. Und da lässt er sich nämlich auf diese Ebene eines Kindes ein. Mein Herz, lieber Sohn, ich weiß einen hübschen, schönen Lustgarten. Da gehen viele Kinder drin, haben goldene Röcklein an und lesen schöne Äpfel auf unter den Bäumen und Birnen, Kirschen, Mirabellen und Pflaumen, singen und springen und sind fröhlich. Sie haben auch schöne kleine Pferdlein mit goldenen Zäumen und silbernen Sätteln. Und wenn sie alle zusammenkommen, so werden sie auch Pfeifen, Pauken, Lauten und allerhand andere Seitenspiele bekommen dürfen, auch tanzen und mit kleinen Armbrüsten schießen. Und im Garten, da hingen lauter goldene Pfeifen und Pauken und feine silberne Armbrüste. Das war für das Hänschen der Himmel. Ich finde es herrlich, wie dieser Theologe ausdrücken kann, was es bedeutet, Kind zu sein. Und Jesus sagt ja mir, wir sollen werden wie die Kinder, aber wir sollen nicht bleiben wie die Kinder. Und das ist, denke ich, ganz wichtig, darauf legt Paulus Wert. Als ich ein Kind war. Und jetzt spricht er aber vom Erwachsensein. Und dann müssen wir schauen, was bedeutet es denn, erwachsen zu sein? Wie könnte man einen Erwachsenen beschreiben? Und dazu gucken wir uns mal die nächste Folie an. Da sind es so im großen Ganzen, wenn ich es mir anschaue, 3 Bereiche, die also einen erwachsenen Menschen ausmachen. Das erste ist, dass ich eine gesunde, gereifte Persönlichkeit bin. Das heißt, ich kann mich selbst reflektieren. Paulus schreibt hier im Vers vorher, jetzt schauen wir in einen Spiegel. Und er hat den Metallspiegel, den polierten Metallteller vor Augen, in dem man sich doch verschwommen sieht. Ich weiß nicht, das ist so wie dieses, in diesem Kabinett, wo man so größer und kleiner wird und dicker und breiter. Da gehe ich immer hin, wo man so schlank ist. Das gehört mir ganz besonders gut. Ja? Ja, so ungefähr muss man sich das vorstellen. Ja? Kann ich mich selber reflektieren? Kann ich selbstkritisch mit mir umgehen? Und ich habe da ein sehr gutes Mittel. Ich habe das Wort Gottes. Luther sagt, das Wort Gottes ist ein Spiegel. Es lässt mich erkennen. Es ist ein Riegel, was mich schützt. Und es ist ein Siegel, was mir sagt, wer ich bin, was meine Identität ist. Also hier merken wir sehr deutlich, dass also diese Selbstreflexion, wer bin ich, wie verhalte ich mich, dass ich kritikfähig bin, dass mir jemand was sagen darf, gehört so wichtig zu meinem eigenen Reifwerden, dass ich weiß, wer bin ich denn? Was für eine Identität habe ich in Christus? Dass ich eben nicht mehr Fremdling, nicht mehr nur Gast bin, sondern dass ich ein geliebtes, geschätztes, einmaliges Kind Gottes bin. Dass ich etwas ungeahnt Wertvolles bin als Mensch. Und das Zweite gehört auch zur gereiften Persönlichkeit, dass ich mich nicht nur um mich selbst drehe und irgendwann besoffen werde. Es gibt ja heute so viele narzisstische Persönlichkeiten, die einfach nur noch sich selbst sehen. Ja. Leider in der Politik. Das macht Not. Aber es gehört genauso dazu, nicht um sich selbst zu kreisen, sondern aus einer starken Ich-Identität zu wissen, wer bin ich denn in Christus? Was hat mir denn Jesus geschenkt? Was will denn Gott mit mir? Die anderen zu sehen und in meine Berufung hineinzukommen und sie zu leben, als ich erwachsen wurde. Paulus kennt diesen Prozess. Das Zweite ist, dass ich in guten Beziehungsfeldern lebe oder in einem guten Beziehungsfeld. Und da ist das ganz Wichtige, ist die Vertikale zu Gott, dass ich weiß, diese Beziehung zu Gott ist alles entscheidend für mein Jetzt und für meine Zukunft. Ohne Gott funktioniert es nicht. Und ich bin manchmal traurig, wenn ich ganz wertvoll, ethisch hochstehenden Menschen begegne, die diese Beziehungsebene nicht kennen. Weil ich sage, Mensch, was wären das für Leute, wenn sie Gott kennenlernen würden? In einer Familie zu leben, Beziehung zu haben, euch kennen zu dürfen, mit euch eine Zeit unterwegs gewesen zu sein und noch zu sein jetzt, nur punktuell, das ist etwas Großartiges. Das erfreut das Herz, wenn man hierher kommt und euch sieht und die Geschichte, die wir miteinander haben und das, was geworden ist und was ihr auch Anteile meiner Entwicklung habt. Das ist großartig, ist grandios. Vielleicht auch manchmal nochmal den Schmerz nachspüren, wo man es nicht so geschafft hat, was einem nicht gelungen ist. Aber das machen Beziehungen aus in der Familie. Und ich erlebe, wie immer mehr Menschen beziehungsgestört sind. Wie das so heilsam ist. Es gab mal einen Pastor in Aue-Lauter, Günter Schneider, hieß der, lebt noch jetzt in Salzgitter. Und der hat also ein Modell entwickelt, der hat gesagt, also wenn ich hier so ein paar kaputte Jugendliche habe, die bei mir in die Jugend kommen, dann mache ich nichts anderes, die lasse ich 4 Wochen in meiner Familie leben. Und dann mussten die in die Familie sich integrieren. Der hatte ja noch ein paar Kinder und Günter war ein sehr temperamentvoller Mann, sehr klarer Mann. Und wenn die nicht gespurt haben, dann hat er den, der hat die erzogen. Und die haben auf einmal erlebt, ich werde geliebt, aber ich muss auch bestimmte Dinge leben. Es war heilsam. Könnt ihr euch noch an den jungen Mann erinnern, der mal hier war, der uns den Schalter kaputt gemacht hat, die Scheiben zerschmissen hat in der Jugend? Ja? Den habe ich dann später mal wieder getroffen. Der erzählt von dieser Zeit hier, war die schönste Zeit in seiner Jugend. Der Andy, genau. Der Andy. Der hatte dieses Beziehungsverhältnis. Er hat eine liebevolle Mutter gehabt, die aber durch die Arbeit total nicht zu ihren Aufgaben kam. Erwachsen werden. Ich habe hier nicht umsonst die Maria Prean dran geworfen. Zurzeit sind unser Bauingenieur ist bei ihr gerade, will einen Glockenturm dort bauen in Afrika. Wir hatten diese Frau, die Maria, das letzte Jahr bei uns. Zwei Abende war sie da, sehr begeistert. Eine Frau, die dieses Erwachsensein lebt und sagt, bis ins hohe Alter hinein darf ich in meiner Berufung leben. Ich werde doch nicht mit dem Ruhestand, auch geistlich in Ruhestand geschickt, sondern da gibt es ganz neue Berufungen. Ermutigende, korrigierende Beziehungen. Es gibt auch Beziehungen, die einem nicht gut tun. Und da darf ich auch sagen, stopp, halt, damit will ich nichts zu tun haben. Es gibt kranke Menschen, von denen ich mich distanzieren muss, weil sie mich kaputt machen, weil sie nicht auf dem Weg Gottes sind. Auch das gehört dazu. Und dann ganz wichtig, dass wir die Phasen auch beachten, in denen wir sind. Ihr merkt, ich könnte heute ins Predigen so richtig kommen, ja? Also, seid ihr noch da? Ja. So, ihr seid noch wach. Gut. Wenn es im ersten zu viel wird, machst du mal so, ja, dann komme ich zum Ende. Es gibt gewisse Phasen. Paulus beschreibt sie ja, im Epheserbrief beschreibt er sie. Er spricht vom Kindsein, vom Jüngling, Jungfrau sein, vom Mann und Frau sein und vom Vater und Mutter sein. Das heißt, wir haben also in unserem Leben genauso die natürlichen Phasen, wissen wir von Entwicklungspsychologie Erikson, wissen wir, dass es diese Phasen gibt, dass das ganz stark eine Rolle spielt für unser Leben. Aber ich entdecke auch, dass es im geistlichen Leben ebenfalls solche Phasen gibt. Da ist dieses liebe Kleinkind zum Kuscheln, der Anfang des Glaubens. Oh, du bist begeistert mit einem anfänglich Glaubenden, der ist bekehrt. Oh, toll. Ja? Klar, der schreit. Manchmal, wo ist das die nächste gute Predigt? Und manchmal, da stinkt's auch, weil die Windeln voll sind. Und dann kommen die wilden Jahre mit Bewegungsdrang eines Neunjährigen. Mit mir beginnt der Glaube. Und dann stören sie, warum habt ihr das nicht gemacht in der Gemeinde? Und dann, ja, das erleben wir alles. Und wir gehen diese Phasen auch durch. Man kann manchmal zurückschauen und sagt, oh toll, was ich da erlebt habe. Und dann kommt dieser widerspenstig pubertierende Teenager. Alles, was die vor mir geglaubt haben, war nichts. Ich bin's und ich zeig's euch und ich weiß es. Und dann sitzt du da unten drunter und denkst so bei dir, machen noch mal ein paar Jahre weiter. Ja? Versteht, das gehört dazu. Schwierig wird's, wenn wir irgendwo dort drinnen stehen bleiben. Wenn wir nicht an dieser Stelle weiterkommen. Und dann gibt es den Erwachsenen, der durch Krisen und Veränderung gegangen ist, aber immer noch im Veränderungsprozess ist. Wir werden auch mit 70, 80, 90 immer noch in einem Prozess des Wachsens hin zu Christus sein. Das gehört dazu. Es ist etwas Natürliches, etwas Geistliches, und wenn wir darin leben, werden wir stärker werden. Andere Menschen werden sich an uns anlehnen können. Wir können eine Stütze für sie sein. Was ist aber das Entscheidende? Die nächste Folie, bitte. Und hier in diesem Text entdecken wir ein sehr wichtiges Wort. Als ich erwachsen wurde, tat ich weg. Der Prozess des geistlichen Erwachsenwerdens hat mit Loslassen, mit Ablegen zu tun. Das ist ganz entscheidend. Darauf möchte ich jetzt ein bisschen eingehen. Das griechische Wort, was da steht, ist sehr breit, hat eine ganz große Vielfalt. Und es kann meinen, ich werde frei von etwas. Ich schaffe etwas in meinem Leben ab, was keine Rolle mehr spielt. Ich entferne etwas. Ich lasse etwas hinter mir, was ich gelebt habe. Und jetzt gehe ich in eine neue Stufe hinein. Und wenn man das Wort von seinem Ursprung her betrachtet, meint es Opfern.
Es hat eine Verwandtschaft mit dem Wort Erstlingsopfer und es wird ganz wenig in der antiken griechischen Sprache gebraucht. Paulus ist einer der wenigen, der es gebraucht. Es wird sehr wenig in anderen Texten gebraucht, ganz stark hier bei Paulus. Und es ist von daher auch ein sehr ritueller Begriff. Ein Begriff eben, der aus der Anbetung, dem Kultus, dem Gottesdienst kommt. Ich lasse los. Ich bin vor Gott und lasse vor Gott Dinge los, die mich fesseln wollen, die meinen Wachstumsprozess hindern wollen. Da bin ich aufgewacht, da habe ich gesagt, hey, das ist ja stark. Loslassen als eine entscheidende Aufgabe in meinem Leben. Nicht nur als Kind, sondern auch immer wieder, und wenn man es genau bedenkt, selbst das Sterben ist ein Loslassen. Und der Prozess auch davor, wisst ihr, dass ich Altenpflege ab und zu mal unterrichte und wenn ich dann so über die Phasen des Sterbens und all das rede, dann wird mir das immer wieder deutlich, da geht es genauso um dieses, ich lasse los, ich gebe frei, ich gebe mich auch frei und andere auch frei. Und es ist manchmal schwierig, jemanden, den man liebt, auch freizugeben. Gerade die Kinder, der hat es ja erzählt gerade, wie schwierig, wie schmerzhaft das sein kann. Aber daran liegt das Geheimnis, um weiter zu reifen, weiter vorwärts zu kommen. Die Welt des Kindseins ist irgendwann vorbei. Die Welt der Jugend ist irgendwann vorbei. Ich denke im Kopf immer noch, ich bin 25. Aber stimmt, ich bin 59. Muss ich nur akzeptieren. Und dann muss ich auch meine spleenigen Gedanken mal hinten anstellen. Ich, so in dieser Mitte-Lebenszeit fangen ja manche dann nochmal so an, auf Jugend zu machen. Ja, dann, ja, das Piercing und das Tattoo und was nicht alles, was auf einmal, da kommt dir so ein etwas quadratisch praktisch guter 60er an und der sieht aus wie einer von den jungen Leuten. Ich sage, wie siehst denn du aus? Über Frauen will ich jetzt nicht reden, ich kann nur, ich will nur über Männer reden. Aber merkt ihr, das ist, ja, nein, das kann ich ablegen, das lasse ich hinter mir, das brauche ich nicht mehr. Mein Erkennen, meine Denkstrukturen verändern sich. Ich werde reifer. Und das ist etwas Wunderbares, wenn ich reif werden darf, wenn ich das auch erkenne. Und es hängt damit zusammen, dass ich Dinge hinter mir lasse. Nicht um arm zu werden, sondern um von Gott neu beschenkt zu werden. Das Prinzip ist ja nicht, dass ich etwas weggebe und dann arm dran bin. Sondern das Prinzip Jesu ist ja, wer gibt, der empfängt. Das heißt, wenn ich das weggebe, auch ganz bewusst, werde ich frei, damit Gott mir Neues schenkt und mich in einen ganz neuen Prozess, in Neues hineinführen will. Ich habe das hier sehr wunderbar erlebt in dieser Gemeinde. Will ich auch sagen, als Gunter Mühlmann, unser langjähriger Gemeindeleiter, euer Vati Steffen, als der hier den Gemeindeleiter abgab. Wir zusammen saßen, er mir das mitteilte und ich erstmal einen Schreck gekriegt habe, weil ich so gut mit ihm zusammengearbeitet habe und das war so toll. Und dann sagte ich, jetzt ist die Jugend dran. Und dann gab er es ab und wurde in eine neue Position hineingebracht. Ich sage immer, er wurde weiser. Ein Weiser in der Gemeinde Jesu. Hat uns ganz gut gedient. Das ist stark, wenn das jemand kann. Wenn ich so loslassen kann. Und daran seid ihr gewachsen, die nächste Generation. Habe ich ja begleitet, habe ich ja beobachtet. Wo ich das wahrnehme, wo das geschieht, ist das immer positiv. Ob das in einer Familie ist, in einem Unternehmen, ob das in der Gemeinde ist, in einem Verein, in den ganzen Bereichen des Lebens, wo Menschen bereit sind, loszulassen, kann Neues entstehen. Und das ist toll. Das trifft auf unser ganzes Leben zu, auf alle Phasen des Lebens. Natürlich weiß ich, dass wir manche Bereiche unserer Entwicklung, die schleppen wir mit uns das ganze Leben hindurch. Das bleibt manchmal. Manches können wir nicht loslassen. Aber je mehr wir abgeben können, und ich kann es auch ganz praktisch tun, ich kann sagen, Herr Jesus, das gebe ich jetzt in deine Hände. Ich gebe es jetzt ab. Ich kann mein Kind mit 35 nicht mehr erziehen. Das ist vorbei. Hätte ich 25 Jahre eher machen sollen. Ja? Ich kann bestimmte Dinge, die ich einfach festgelegt habe, die kann ich heute nicht mehr ändern. Da muss ich damit leben. Und andere kann ich aber hinter mir lassen. Und sagen, das ist jetzt vorbei. Schluss aus. Dabei gilt zu beachten, wir sind ein ganzheitliches Wesen, wir sind also Geist, Seele und Leib. Wir haben also ganz viele Bereiche. Und manchmal ist der Geist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und manchmal ist das Fleisch willig, aber der Geist ist schwach. Und manchmal kommt die Seele auch nicht hinterher. Wir merken, das braucht Zeit. Und wir leben in einer Gesellschaft, in einer Kultur, in einem Zeitgeist, der alles, tschack, sofort, spontan. Und wir können Prozesse häufig nicht aushalten. Loslassen ist ein Prozess, den wir in der Gegenwart unseres Herrn erleben können. Was macht denn Jesus dort im Garten Gethsemane, als er sich auf den Weg macht, seinen jetzigen Weg zu verlassen und zum Kreuz zu gehen? Das ist ein solches Loslassen. Und dann am Kreuz dieser Satz: In deine Hände befehle ich meinen Geist. Loslassen. Selbst Jesus muss diesen Prozess durchgehen, um uns die Erlösung zu bewirken, in dieser ganz kritischen Stunde. Das ist stark, das ist sowas von beeindruckend. Erwachsen werden. Ich freue mich, wenn ich Menschen treffe, die wieder einen geistlichen Sprung gemacht haben oder einen Prozess durchlaufen haben. Wo ich das sehe, dass da was gewachsen ist. Ich sehe es bei Jüngeren, ich sehe es bei Mittelalterlichen und ich sehe es auch bei Älteren. Wie wir Prozesse des Reifens, so dass wir am Ende Vater und Mutter in Christus sind. Das ist mein Traum. Ich möchte einmal Vater in Christus werden, bevor ich bei Jesus selbst auf dem Schoß sitze. Das ist mein Traum. Ich möchte nicht sagen, ich sag mal, der pubertiert ja noch gerade mal wieder, wie der sich wieder begibt, ja? Sondern ich möchte dorthin kommen. Als ich erwachsen wurde, legte ich ab, was kindlich war. Ich wünsche euch ganz viel gute Erfahrungen. Unser Glaube ist wachstümlich. Ich habe einen Satz drunter geschrieben. Alles Lebendige ist im Wandel begriffen, auch ein lebendiger Glaube. Das ist ein Gedanke, der ist sehr wichtig, gerade im Älterwerden, wo man das Feste, Strukturierte ja noch mehr liebt. Das ist auch alles richtig. Aber es ist wichtig, dass wir wissen, dass wir in der Veränderung sind. Ob wir es wollen oder nicht, wir sind in der Veränderung. Wichtig ist, dass unser Herz damit geht. Auch von ihm gilt, was sich verändert, bleibt. Auch unser Glaube ist wachstümlich und will erwachsen werden. Amen.